Guten Tag, meine Damen und Herren. Uns seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wenn man über die Herrschaft des Tieres spricht, dieses politischen, wirtschaftlichen, militärischen Führer, der im Buch der Offenbarung beschrieben wird, diese Endzeitpersönlichkeit, dann fragt man sich vielleicht, ja, wie wird das Tier überhaupt an die Macht kommen? Man fragt sich, wie lange wird es herrschen? Was macht es, wenn es an der Macht ist? Wird es während der ganzen Zeit der sogenannten großen Trübsal an der Macht sein? Wird es bereits schon vor der großen Trübsal an der Macht sein? Wie lange wird die große Trübsal andauern? Und die Frage ist dann natürlich auch, wer ist das Tier? Nun, ich werde heute einige dieser Fragen versuchen zu beantworten, so wie uns die Bibel dies zeigt. Und ich möchte zunächst einmal mit der Frage der großen Trübsal beginnen. Wir müssen verstehen, die große Trübsal beschreibt den Zorn Satans. Den Zorn Satans gegen Israel. Und wenn ich sage Israel, dann meine ich damit nicht nur das jüdische Volk, ich meine auch die Nachfahren des Hauses Israel, die man heute in Ländern wie Großbritannien, dem Vereinigten Königreich, den USA, Australien, Neuseeland, Kanada und anderen englischsprachigen Ländern finden kann. Aber es geht auch um seinen Zorn gegenüber dem Volk Gottes. Das Volk Gottes, das geistliche Israel. Wir sind heute die geistlichen Juden. Wir sind beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht durch die Hand geschieht. Wir haben eine neue Verbindung etabliert, eine Vereinigung mit Gott dem Vater durch Jesus Christus herbeiführen können. Und Satan ist sehr zornig über diese Vereinigung, diese Versöhnung, weil er weiß, dass wenn Jesus Christus zurückkommt, das Volk Gottes, das sich qualifiziert hat, ihn und seine Dämonen ablösen wird von der Herrschaft über die Welt, die heute noch bei diesen finsteren Geistern der Dunkelheit liegt. Und deswegen ist er sehr zornig. Und deswegen wird er es sein, der die große Trübsal in Gang setzt. Und er wird dazu das Tier benutzen. Nun schauen wir uns einmal einige Stellen an, denn Gott gebietet uns auch, uns darüber im Klaren zu sein, dass wir seinen Schutz erlangen können während dieser schrecklichen Zeit. Einer Zeit, die so schlimm sein wird, wie Christus sagt, wenn er nicht zurückkommen würde, dann würde kein Fleisch am Leben bleiben. Nicht nur kein Mensch, noch nicht einmal ein Tier. Alles Leben würde total ausgerottet werden, ausgemerzt werden, was natürlich auch bedeutet, dass es sich hier um einen nuklearen Weltkrieg handeln wird. Aber schauen wir uns Offenbarung Kapitel 3 an und Vers 10. Und er sagt Christus seiner Gemeinde, weil du mein Wort von der Geduld, dem geduldigen Ausharren bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung oder wie anderes übersetzen, der großen Prüfung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis zu versuchen oder zu prüfen, die auf Erden wohnen. Hier wird Schutz angeboten, hier wird von Schutz gesprochen. In Kapitel 7 und Vers 14, da finden wir eine Beschreibung von Menschen, die aus der großen Trübsal herauskommen, um vor den Plagen des Tages des Herrn, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, beschützt zu werden. Es geht hier um 144.000 aus den Nachfahren des Hauses Israel und auch Juda. Und es geht aber auch um eine große Schar von allen Nationen. Und es heißt hier, ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Die Frage war, wer sind diese? Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Trübsal kommen und haben ihre Kleider gewaschen und haben sie hell gemacht im Blut des Lammes. Die mussten zwar durch die große Trübsal hindurch, aber sie wurden dann gereinigt. Und sie waren jetzt als würdig befunden worden, an den Plagen des Tages des Herrn nicht teilnehmen zu müssen. In Offenbarung Kapitel 2 und Vers 22, da gibt Christus allerdings eine weitere Warnung. Er sagt, siehe, ich werfe sie aufs Bett und mit ihr jene, die die Ehe gebrochen haben, es geht hier um Götzendienst, ich stürze sie in große Trübsal. wenn sie sich nicht bekehren von Isabels Werken. Vers 23. Und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen, und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich der bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Auch das ist eine Warnung an die Kirche Gottes. Eine weitere Stelle in Matthäus Kapitel 24. Matthäus 24 und Vers 21. Es heißt hier, und ich lese hier von der revidierten Lutherbibel 2017, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, aber die Lutherbibel 2009 schreibt eine große Trübsal. Es geht um die gleiche Zeitspanne, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt an und auch nicht wieder werden wird. Und dann sagt er hier, wenn die Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, am Leben bleiben. Es geht hier um physisches Überleben. Auch in Daniel Kapitel 12 und in Vers 1. Daniel 12 und Vers 1. Zu jener Zeit wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt und einsteht, denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Und er fährt dann fort zu sagen, aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buche, es geht um das Buch des Lebens, niedergeschrieben stehen. Also die gleiche Zeitspanne wird hier angegeben. Aber wie gesagt, es geht hier um eine Zeit, die, wir hatten eben gelesen, Christus sagt, wenn die Stunde der Versuchung kommt, die Stunde der großen Prüfung, aber das muss nicht bedeuten, dass es hier um eine Zeit geht von 60 Minuten nur. Wir werden jetzt gleich sehen, wie lange diese Zeitspanne andauert. Aber zunächst einmal der Tag des Herrn. Schauen Sie, die große Trübsal beginnt und sie wird, wie wir gleich sehen werden, eine gewisse Zeit andauern. Aber zu Ende der großen Trübsal, während sie noch andauert, wird dann der Tag des Herrn beginnen. Und das ist, wie ich sagte, Gottes Zorn. Es ist Gottes Zorn gegen die Feinde Israels. Satans Zorn war gegen Israel. Gottes Zorn ist gegen die Feinde Israels. Mit anderen Worten, was natürlich die Kirche Gottes mit einschließt. Das sind die Feinde von Satan. Satan sieht uns als Feind an, natürlich. Wir hatten bereits gesehen, dass diese große Schar beschützt werden wird von den Plagen, die kommen werden. Aber wir haben weitere Stellen, die uns etwas mehr sagen über diesen Tag des Herrn. In Jeremia Kapitel 30. Jeremia Kapitel 30 und in Vers 7. Denn groß ist jener Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen. Wiederum, die gleiche Zeit wird offensichtlich hier angesprochen. Und es ist eine Zeit der Angst für Jakob, den Nachfahren hauptsächlich des Hauses Israel und Juda. Eine Zeit der Angst. Doch soll ihm daraus geholfen werden, aus dieser Zeit heraus, wie es bei der großen Schar, den 144.000, der Fall war, wie es auch bei den anderen Überlebenden noch der Fall sein wird, wenn Christus zurückkommt und diesen Wahnsinn beendet. Aber hier wird der Vergleich angestellt zwischen einem Tag und einem Jahr. Und dieser Vergleich wird häufig angestellt im Buch Jesaja, Kapitel 61. Jesaja 61 und Vers 2. Auch hier lesen wir, es geht darum zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes zu trösten alle Trauernden und zu schaffen, den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihn zum Preise. Auch hier wiederum, der Tag und das Jahr werden verglichen, werden quasi als identisch bezeichnet. Und dann auch noch eine weitere Stelle in Jesaja Kapitel 63 und Vers 4. Auch hier heißt es, denn ich hatte einen Tag der Rache mir vorgenommen, das Jahr, die meine zu erlösen, war gekommen. Und dann auch noch eine weitere Stelle in Jesaja 34 und in Vers 8. Jesaja 34 und Vers 8. Denn es kommt der Tag der Rache des Herrn und das Jahr der Vergeltung, um Zion zu rächen. Zion vielfach auch eine Beschreibung für die Kirche Gottes. Also hier sehen wir, dass der Tag des Herrn scheinbar eine Zeitspanne von einem Jahr umfasst. Nun, wie lange dauert dann die große Trübsal? Wie ich Ihnen zeigen werde, 3,5 Jahre. nicht länger. Einige sagen 7 Jahre, wir werden darauf zu sprechen kommen, eine falsche Auslegung. 3,5 Jahre. Aber nach den 2,5 Jahren beginnt der Tag des Herrn, sodass das letzte Jahr sowohl die große Trübsal als auch den Tag des Herrn mit umfasst. Und so lesen wir in Offenbarung Kapitel 12 etwas mehr über den Schutz, den Gott seiner Kirche anbietet, einem Ort hier auf Erden, wo die Kirche Gottes, diejenigen, die sich als würdig erweisen, dass sie beschützt werden können, wo sie dann tatsächlich auch beschützt werden. Offenbarung Kapitel 12, zunächst einmal Vers 14. Der Drache, Satan der Teufel, verfolgt die Frau, eine Beschreibung für die Kirche Gottes. Vers 14. Und es wurden der Frau gegeben die 2 Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und 2 Zeiten und 1/2 Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Auf diese Ausdrucksweise werden wir gleich zurückkommen. 1 Zeit, 2 Zeiten, 1/2 Zeit. Wir bekommen schon einen Hinweis, wenn wir zurückgehen, auf Vers 6 im gleichen Kapitel. Da heißt es nämlich, und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt würde, 1260 Tage. Und wie ich Ihnen zeigen werde, sind diese 200 oder vielmehr 2000, 260 Tage identisch mit der Zeit, 2 Zeiten, 1/2 Zeit, genau 3,5 Jahre. Nun, diese Stelle hier in Vers 6 bezieht sich auch auf die Geschichte der Kirche, die für diese Jahre in der Tat fern vom Angesicht der Schlange, fern vom Angesicht des Teufels, fern vom Angesicht der Kirche, die sich Satan benutzt hat, um die wahren Jünger Christi auszumerzen, die wurden auch insoweit beschützt. Aber diese Stelle bezieht sich eben auch und kann sich auch beziehen auf die Endzeit, wenn die Kirche am Ort der Sicherheit sein wird für diese Zeit von 3,5 Jahren. Gleichzeitig wird etwas gesagt über das Tier. Offenbarung Kapitel 13 und Vers 5. Da heißt es, und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Satan gibt dem Tier die Macht, sowohl dem ehemaligen römischen Reich, das sich wieder beleben würde 10-mal, bis dann Christus zurückkommt, aber es geht eben auch um das individuelle Tier, diese individuelle Persönlichkeit. Und hier geht es jetzt um 42 Monate. Auch das bezieht sich genau auf 3,5 Jahre. Dann lesen wir in Offenbarung Kapitel 11, die Verse 1 bis 3. Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einen Messstab gleich, und mir wurde gesagt, stehe auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Hier wiederum gleiche Zeitspanne, 3,5 Jahre. Und dann heißt es in Vers 3, und ich will meine 2 Zeugen bestimmen, und sie sollen weissagen 1260 Tage lang. Wiederum 3,5 Jahre. Angetan mit Trauerkleidern. Also hier sehen wir ganz klar die Parallelen. Die Kirche wird am Ort der Sicherheit sein. Für 3,5 Jahre. 1 Zeit, 2 Zeiten, 1/2 Zeit. Das Tier wird Macht erhalten für 42 Monate. Die Zeugen werden weissagen für 1260 Tage. Und dann lesen wir noch eine weitere Stelle in Daniel Kapitel 7, Vers 25. Daniel 7 und Vers 25. Er wird den Höchsten lästern. Wie ich Ihnen zeigen werde, es geht hier um das endzeitliche Tier. Und die Heiligen des Höchsten vernichten oder besser aufreiben, versuchen zu entmutigen. Und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Nun, es geht hier natürlich auch um die katholische Kirche, diese religiöse Macht, die in der Tat das getan hat, was hier beschrieben steht. Es geht darum, dass sie die Festzeiten, das Gesetz geändert haben, das Gesetz über die Festzeiten mit Antworten, wir brauchen heute die heiligen Jahrestage nicht mehr zu halten, wir brauchen heute den Sabbat nicht mehr zu halten, wir können heute Sonntag halten, wir können heute Weihnachten, Ostern und so weiter halten. Aber es geht eben auch um dieses Tier, das zusammen mit dem sogenannten falschen Propheten Hand in Hand arbeiten wird. Und es heißt hier, sie werden in seine Hand gegeben werden. 1 Zeit und 2 Zeiten und 1/2 Zeit. Wiederum die gleiche Zeitspanne, wird hier zum Ausdruck gebracht. Es geht um die Verfolgung der Heiligen durch die katholische Kirche für viele, viele Jahre hinweg, aber eben auch für die endzeitliche Situation, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und dann noch eine weitere Stelle in Daniel Kapitel 12 und in Vers 7. Daniel 12 und Vers 7. Und ich hörte den Mann in leinenen Kleidern, der über den Wassern des Stromes stand. Er hob seine rechte und linke Hand auf gen Himmel und schwor bei dem, der ewig lebt, dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit währen soll. Und wenn der ein Ende hat, der die Macht des heiligen Volkes zerschlägt, soll dies alles geschehen. Oder andere Übersetzungen haben hier, zum Beispiel Lutherbibel 2009, wenn die Zerstörung des heiligen Volkes ein Ende hat. Denn, wie wir gelesen haben, Satan durch das Tier, durch den falschen Propheten, wird versuchen, das heilige Volk Gottes zu vernichten, zu zerstören. Nun, sind alle diese Zeitangaben, die wir gerade jetzt besprochen haben, in der Tat identisch? Nun, viele Kommentare sehen es so. Zum Beispiel der Kommentar von Jameson, Fawcett und Brown sagt Folgendes. Eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit beschreibt einen Zeitraum von einem Jahr, zwei Jahren und einem halben Jahr oder 1260 Tagen oder 42 Monaten und fügt hinzu, dass der Ausdruck ganz wörtlich als dreieinhalb Jahre der Verfolgung zu verstehen ist. So sehen wir die Parallelität. Nun, einige sagen, ja, das sieht aber nicht so aus, wenn man sich die Bibel anschaut, denn es gibt ja eine Stelle, die sagt, dass die große Trübsal 7 Jahre dauern wird. Es wird ein 7-jähriger Vertrag geschlossen werden und innerhalb dann der 3,5 Jahre, nachdem der Vertrag geschlossen worden ist, da wird dieser Vertrag gebrochen und dann beginnt die Verfolgung, erst dann. Aber es geht um 7 Jahre. Nun, die einzige Stelle, die hier angeboten werden könnte, um dies darzustellen, ist Daniel 9 und Vers 27. Nun, ich will einmal sehr kurz darauf eingehen. Sie können diese ganze Stelle im Buch Daniel, Kapitel 9, sich nachher durchlesen. Aber ich möchte einmal aus dem Halley Bible Handbook zitieren, die diese Stelle richtig erklärt, im Großen und Ganzen. Und sie schreibt folgendermaßen. Die Gefangenschaft, die sich damals ihrem Ende zuneigte, hatte für 70 Jahre angedauert. Daniel erfährt von einem Engel, dass bis zum Kommen des Messias 70 Wochen vergehen würden. Diese 70 Wochen, Vers 24 spricht davon, werden gemeinhin als 70 Wochen von Jahren verstanden. Das bedeutet 70 mal 7 Jahre, also 490 Jahre. Der Engel hat Daniel folglich gesagt, dass die Zeit, die bis zum Erscheinen des Messias vergehen würde, 7-mal so lang sein wird, wie die Gefangenschaft andauerte. Der Moment, ab dem die 70 Wochen gezählt werden sollten, war das Dekret zum Wiederaufbau Jerusalems. Vers 25 spricht davon. Zu diesem Zweck wurden durch persische Könige 3 Dekrete erlassen. Das bedeutendste stammt aus dem Jahre 457 vor Christus und dieses Dekret wurde durch König Artaxerxes erlassen. Die 70 Wochen sind unterteilt in 7 Wochen, 62 Wochen und eine Woche. Die Verse 25 und 27 beschreiben dies. Die 483 Jahre sind die Zeitspanne zwischen dem Dekret, Jerusalem wieder aufzubauen, und dem Erscheinen des Messias, dem Gesalbten. Vers 25 spricht davon. Wenn man 483 Jahre zum Jahr 457 vor Christus hinzuzählt, dann bringt uns das zu dem Jahr 26 nach Christus. Nun, das ist nicht ganz richtig, weil Haley hat vergessen, es gibt ja kein Jahr 0. Mit anderen Worten, es geht tatsächlich um das Jahr 27 nach Christus. Und das ist das Jahr, in dem Jesus Christus getauft wurde und seine öffentliche Predigerschaft begann. Es heißt aber dann, er wird eine Woche lang für viele den Bund bestätigen. Das findet sich in Vers 27, wenn Sie die neue Lutherbibel 2009 lesen. Und dann heißt es, in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Das wird so auch in der revidierten Lutherbibel 2017 in Vers 27 erklärt. Nun, Jesus Christus wurde buchstäblich in der Mitte der Woche getötet, an einem Mittwoch im Jahre 31 nach Christus. Nicht an einem Freitag und auch nicht im Jahr 33 nach Christus. Wir haben viel Literatur, die wir Ihnen zuschicken können, wenn Sie daran interessiert sind, um Ihnen zu beweisen, dass Christus in der Tat an einem Mittwoch gekreuzigt wurde. Denn das war das einzige Zeichen, das er ja gab, den Pharisäern. Er wurde 3 Tage und 3 Nächte im Grabe sein. Er wurde also an einem Mittwoch gekreuzigt, ins Grab gelegt und ist dann auferweckt worden zu Ende des Sabbats. Genau 3 Tage, 3 Nächte. Von Freitag bis Sonntagmorgen bekommen Sie keine 3 Tage und 3 Nächte. Er begann seine öffentliche Predigerschaft von einer prophetischen Woche. Denken Sie daran. Es gab ja noch diese eine Woche. Und das bezieht sich hier auf 7 prophetische Tage oder 7 tatsächliche Jahre auf, wenn man das Prinzip 1 Tag für 1 Jahr anwendet. Jedoch wurde er nach 3,5 Jahren seiner öffentlichen Predigerschaft ausgerottet oder umgebracht. Menge schreibt, ums Leben gebracht. Nun, wie ich sagte, er begann im Jahre 27 nach Christus damit öffentlich zu predigen und er starb 3,5 Jahre später. Und mit seinem Tod schaffte er Schlachtopfer und Speisopfer ab. Die sind heute ja nicht mehr erforderlich. Durch seinen Tod bestätigte er den Bund, Vers 27, wie die neue Lutherbibel 2009 es sagt, nachdem er diesen neuen Bund für 3,5 Jahre lang gepredigt hatte. Nach seiner Rückkehr wird er nun die ausstehenden 3,5 Jahre dieser letzten Woche seiner öffentlichen Predigerschaft erfüllen. Und wir haben auch Literatur veröffentlicht, die uns zeigen, was er da tun wird in diesen fehlenden 3,5 Jahren. Er wird zum Beispiel die Gefangenen des Hauses Israel und Juda aus der Gefangenschaft holen und sie ins gelobte Land bringen. Das gelobte Land wird verteilt werden. Asiatische Horden werden versuchen, ins gelobte Land einzudringen. Und es werden Tieropfer wiederum eingeführt werden, ich nehme an, nur für diese Zeit, diese 3,5 Jahre. Alles dies wird noch geschehen. Aber der Punkt ist der, diese Stelle beschreibt das Wirken und den Tod von Jesus Christus, den Gesalbten. Diese Stelle beschreibt keinen 7-jährigen Vertrag zwischen dem Tier und Juda oder auch den arabischen Ländern, wie einige es sagen. Der Kommentar für die gesamte Bibel für Jameson, Fawcett und Brown sagt Folgendes über diese Stelle. Die Passage spricht eindeutig von Christus dem Prinzen, seinem Opfer und dem neuen Bund. Die New Bible Commentary Revised schreibt: Wer ist derjenige, der den Bund zum Tragen bringt? Viele beziehen den kommenden Fürsten in Vers 26 entweder auf Antiochos, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen, Antiochos Epiphanes, oder auf den römischen Herrscher eines zukünftigen, wiederbelebten römischen Reiches, mit anderen Worten, das Tier. Allerdings hat der Fürst oder das Wort Fürst dort eine untergeordnete Position und es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieses Wort das Thema in Vers 27 sein sollte. Es ist besser, das Thema als den Messias zu betrachten, da er in der Passage die prominenteste Person ist. Der Bund, der gelten soll, ist der Bund der Gnade, in dem der Messias durch sein Leben und seinen Tod die Erlösung für sein Volk erlangt. Die Stelle bezieht sich also auf die Zeit des irdischen Lebens unseres Herrn. Für die Hälfte dieser 7 Wochentage bewirkt der Messias durch seinen Tod, dass die Tieropfer aufhören. Und Sie können das natürlich im Neuen Testament, im Buch Hebräer zum Beispiel, alles nachlesen. Nun, ich möchte hier kurz sagen, dass dies natürlich auch Konsequenzen hat. Wenn man davon ausgeht, dass ein Bund geschlossen wird zwischen dem Tier und ob es jetzt Juda ist oder ob es jetzt die arabischen Völker sind, würde das bedeuten, dass das Tier natürlich auch schon bereits 3,5 Jahre vor der großen Trübsal an der Macht sein würde. Und so dann hat die Kirche Gottes unter Herrn Herbert W. Armstrong, der ja der ehemalige menschliche Führer der Kirche war, der im Jahr 1986 starb, die hat nie gelehrt, dass sich das hier irgendwo auf einen 7-jährigen Vertrag beziehen sollte. Die Kirche und der Herr Armstrong haben immer gelehrt, dass es sich hier auf das Opfer, den Opfertod Jesus Christus bezieht. Nur in kurzer oder in letzter Zeit, da gab es so einige, die das so anders sehen wollten, und die lehren jetzt einen 7-jährigen Vertrag, etwas, was in keinster Weise dem entspricht, was die Bibel uns sagt. Das bringt mich jetzt zur nächsten Frage. Wie kommt dann das Tier an die Macht? Sagt uns die Bibel etwas hierüber. Da möchte ich hier auf den Antiochos Epiphanes eingehen, der sicherlich ein Vorläufer des endzeitlichen Tieres ist, wie ich Ihnen auch noch zeigen werde. Und in Daniel Kapitel 8, da gibt es eine Prophezeiung und die lautet wie folgt. Daniel Kapitel 8 und angefangen in Vers 9. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn. Nicht dieses kleine Horn der katholischen Kirche, es geht hier um eine individuelle Persönlichkeit. Das wurde sehr groß nach Süden, nach Osten und nach dem herrlichen Land hin, also nach Jerusalem hin. Und es wuchs bis an das Heer des Himmels und warf einige von dem Heer und von den Sternen zur Erde und zertrat sie, wie der Schlachter-Kommentar uns sagt. Es bezieht sich hier in der Tat auf Israeliten, auf Juden. Die werden oft mit dem Heer verglichen, oft mit Sternen verglichen. Sie können sich das nachher in zum Beispiel 5. Mose 1 und Vers 10 nachlesen in anderen Stellen. Es geht hier also darum, er ist also in der Verfolgung von Israel begriffen. Und so lesen wir weiter in Vers 11. Ja, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres und nahm ihm das tägliche Opfer weg und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Und es wurde ein frevelhaftes Opfer an die Stelle des täglichen Opfers eingesetzt, und das Horn warf die Wahrheit zu Boden, und was es tat, das gelang ihm. Also was wir hier sehen, ist eine Prophezeiung, die, wie ich sagte, sehr gut dualer Natur sein kann. Zunächst spricht natürlich diese Stelle über den Antiochos Epiphanes, Antiochos dem Vierten, der in dieser Schriftstelle als ein kleines Horn beschrieben wird. Und gemäß Daniel 8, die Verse 9 bis 12, die wir gerade gelesen haben, wird das kleine Horn Gottes Volk verfolgen, denn darum geht es letztendlich, das geistliche Israel. Es wird die Wohnung seines, also Gottes Heiligtums, verwüsten und es wird sich dazu versteigen, das tägliche Opfer oder die täglichen Opfer wegzunehmen. Und das ist genau das, was Antiochos Epiphanes getan hat. Ein kurzer geschichtlicher Hintergrund und Überblick. Er wurde 215 vor Christus geboren, starb im Jahr 163 vor Christus. Und gemäß dem 2. Makkabäerbrief wütete er wie ein wildes Tier, verließ Ägypten und nahm Jerusalem im Sturm ein. Er befahl seinen Soldaten, jeden, den sie trafen, gnadenlos niederzumetzeln und diejenigen abzuschlachten, die Schutz in ihren Häusern suchten. Es war ein Massaker von Jung und Alt, ein Töten von Frauen und Kindern, ein Gemetzel der Jungfrauen und Babys. In nur 3 Tagen kamen 40.000 Menschen ums Leben und dieselbe Anzahl wurde in die Sklaverei verkauft. Nicht lange danach sandte der König einen Senator aus Athen, um die Juden zur Aufgabe der Bräuche ihrer Vorfahren zu zwingen und nicht mehr gemäß der Gesetze Gottes zu leben. Ebenfalls sollte der Tempel in Jerusalem entweiht und dem olympischen Zeus gewidmet werden und das auf dem Berge Gerizim für Zeus, dem Gastfreundlichen, wie die Einwohner des Ortes es wünschten. Sie brachten ebenfalls Dinge in den Tempel, die verboten waren, sodass der Altar bedeckt war mit allen abscheulichen, ungesetzlichen Opfergaben. Es konnte niemand mehr den Sabbat halten oder die traditionellen Feste feiern, noch nicht einmal zugeben, dass er jüdisch war. Nun, in Daniel 8, da lesen wir etwas weiteres in den Versen 23 bis 25. Und es geht hier um 2300 Abende und Morgen. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber hier geht es mir jetzt in Vers 23 um Folgendes. Da heißt es: Aber gegen Ende ihrer Herrschaft, wenn das Maß der Frevler voll ist, dann wird aufkommen ein frecher und verschlagener König. Der wird mächtig sein und ungeheures Unheil anrichten, und es wird ihm gelingen, was er tut. Er wird die Starken vernichten, und gegen das heilige Volk richtet sich sein Sinnen. Und es wird ihm durch Betrug gelingen, und er wird überheblich werden. Unerwartet wird er viele verderben und wird sich auflehnen gegen den Fürsten aller Fürsten. Aber er wird zerbrochen werden, ohne Zutun von Menschenhand. Was haben wir gelesen? Ein frecher, ein verschlagener König wird aufkommen. Nun, Antiochos würde gerissen und arglistig mit unheimlichen Plänen erscheinen. Und er würde ohne Zutun von Menschenhand zerbrochen werden. Antiochos starb in der Tat an einer Krankheit. Aber wenn dies eine duale Prophezeiung ist, von dem wir hier ausgehen, dann wird sich das ebenfalls auf den Tod des Tieres erstrecken, denn wie wir ja wissen, Christus wird kommen und das Tier in einen feurigen Pfuhl werfen. Also dieses Tier würde ohne Zutun von Menschenhand ebenfalls vernichtet werden. Aber wie ich sagte, es ist dies in der Tat ein Typus für das endzeitliche Tier. Scofields Concordance schreibt, dass Antiochos ein außergewöhnlicher Typus des Tieres ist. Tatsächlich wird das endzeitliche Tier vieles von dem tun, was Antiochos getan hat, und weitaus Schlimmeres. Daniel 11, die Verse 21 bis 23, sagt uns mehr. Zunächst einmal über Antiochos Epiphanes. Daniel 11, die Verse 21 bis 23. Dann wird an seiner Stadt emporkommen ein verächtlicher Mensch, dem die Ehre des Thrones nicht zugedacht war. Der wird unerwartet, oder besser sollte es heißen, in friedlicher Weise kommen und sie und sich durch Ränke die Herrschaft erschleichen. Und heranflutende Heere werden vor ihm weggeschwemmt und vernichtet werden, dazu auch der Fürst des Bundes, denn nachdem er sich mit ihm angefreundet hat, wird er listig handeln und heraufziehen und mit wenigen Leuten die Macht gewinnen. Vers 24, und er wird unerwartet sein, und er wird unerwartet in die besten Städte des Landes kommen und wird tun, was weder seine Väter noch seine Vorväter getan haben und so weiter und so fort. Auf diese Stelle kommen wir gleich noch zu sprechen. Es geht mir zunächst mal um Antiochos den Vierten, diesen Antiochos Epiphanes. Also der wird jetzt beschrieben als jemand, der den Herrscher verdrängte und durch Ränke und Intrigen an die Macht kam. Die Wikipedia Enzyklopädie schreibt, nachdem König Seleukos durch Heliodoros, einem Thronräuber, ermordet worden war, löste Antiochos ihn 175 vor Christus auf dieselbe Weise ab, hat ihn also auch umgebracht. Da Seleukos legitimer Erbe, Demetrios ich Soter, in Rom immer noch als Geisel gehalten wurde, riss Antiochos mit Hilfe von König Eumenes II. Von Pergamon den Thron an sich und erklärte sich als Mitherrscher für einen anderen Sohn von Seleukos, einem Kind namens Antiochos, der dann auch ein paar Jahre später ermordete. Nun, um auf das endzeitliche Tier zu sprechen zu kommen, es wird ebenfalls, aller Wahrscheinlichkeit nach, die Herrschaft über die 10 Nationen und Nationengruppen, auf die wir auch noch zu sprechen kommen werden, diese letzten europäischen Staaten des Kerneuropas, die sich noch bilden werden, er wird diese Herrschaft über diese 10 Nationen auch durch Intrigen oder Schmeicheleien gewinnen. Jesus Christus bestätigte, dass die Taten Antiochos von dualer Natur sind. Und er sprach von dem Gräuel der Verwüstung, den Antiochos im Tempel aufstellen würde, anrichten würde. Daniel 11 und Vers 31, das hatten wir ja gelesen. Und seine Heere werden kommen und Heiligtum und Berg und Burg entweihen, das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Gräuelbild, eigentlich keine so gute Übersetzung. Im Original heißt es, den Gräuel der Verwüstung aufstellen. Kann sich auch um ein Bild handeln, aber es kann auch noch mehr damit gemeint sein. Schauen wir uns dies einmal in Matthäus Kapitel 24 an, was Christus hier sagt. Matthäus 24 und Vers 15. Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf. Und dann spricht er davon, dass die, die zu der Zeit in Jerusalem sein werden, die sollten dann also schleunigst fliehen. Unter dem Gräuel der Verwüstung wird sowohl die Beschreibung einer zerstörerischen Armee verstanden, die Jerusalem besetzen wird, als auch die Errichtung eines Götzenbildes, einer Statue oder eines Bildes und einer weiteren ungöttlichen Präsenz sowie heidnische Handlungen im Tempel. Ein Tempel wird existieren müssen, um diese Prophezeiungen erfüllen zu können. In Matthäus 24, Vers 15, die Stelle, die wir gerade gelesen haben, da bezieht sich Christus natürlich auf den Gräuel der Verwüstung im Kontext mit der Zerstörung von Jerusalem im Jahre 70 nach Christus durch Titus, verheerende und schreckliche Armee. Aber er spricht auch von der Endzeit, denn das Ganze geht ja um die Endzeit hier, was Christus hier beschreibt. Also es wird auch eine Belagerung, eine militärische Belagerung des Heiligen Landes in der Endzeit geben. Sie können das nachher in Lukas 21, die Verse 20 bis 21 nachlesen. Und es geht auch um eine Entweihung der heiligen Stätte des Tempels kurz vor der Wiederkehr Christi. Mit anderen Worten, Daniel 12 und Vers 11 enthält eine Endzeitprophezeiung. Schauen wir uns dies an. Daniel 12 und Vers 11. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuelbild der Verwüstung, oder die Elberfelder Bibel sagt, der verwüstende Greuel aufgestellt wird, da sind es 1290 Tage. Also 30 Tage mehr als diese 1260 Tage, von denen wir gesprochen haben. Darauf komme ich auch noch gleich zurück. Aber es geht hier um eine Endzeitprophezeiung. Ein anderer prophetischer Greuel der Verwüstung wird an der heiligen Stätte stehen, aufgestellt werden. An der Stätte, wo er nicht sein sollte, wie Markus, Kapitel 13, Vers 14, in der Elberfelder Bibel sagt. Und es wird zu der gleichen Zeit geschehen, wenn die täglichen jüdischen Opfer abgeschafft werden. Denn in der Tat sagt uns die Bibel, dass vor der Wiederkunft Christi die Juden beginnen werden, im Tempel tägliche Opfer zu erbringen. Dann werden diese täglichen Opfer abgeschafft werden und dieser Greuel der Verwüstung aufgestellt werden, offensichtlich durch das Tier, von dem wir hier gesprochen haben. Denn wie ich sagte, es wird in der Tat ein Tempel in Jerusalem erbaut werden, vor der Wiederkunft Christi. Und er wird dann entweiht werden durch verschiedene Weise, unter anderem auch dadurch, dass natürlich der schreckliche falsche Prophet, der Mann der Sünde, im Tempel Gottes sein wird, wie es heißt, von sich vorgeben wird, Gott zu sein. Aber wenn Sie sich nachher einmal Hesekiel 9 durchlesen, da finden Sie Visionen, die Hesekiel hatte. Und er spricht natürlich hier von einem existierenden Tempel, der zu dem Zeitpunkt, als Hesekiel die Visionen hatte, noch gar nicht existierte. Der Tempel war zerstört worden, der würde noch aufgebaut werden. Hesekiel war Gefangener der Juden. Er richtete sich aber an das Haus Israel. Die waren vorher bereits schon in die Gefangenschaft geführt worden durch die Assyrer. Aber er hat diese Vision, und diese Vision bezieht sich auf die Endzeit. Und da beschreibt er schreckliche, greuelhafte Dinge, die in dem dann erbauten Tempel, dem Endzeittempel, stattfinden werden. Und er richtet sich ganz besonders an die Vornehmen des Hauses Israel, diese vornehmen Nachfahren des Hauses Israel. Was bedeutet, dass es nicht alleine der falsche Prophet sein wird, der Mann der Sünde, der im Tempel Gottes sitzen wird, stehen wird, von sich vorgeben wird, Gott zu sein. Er wird irgendwo die Unterstützung haben von prominenten Führern des Hauses Israel, Amerika. Aller Wahrscheinlichkeit nach hauptsächlich Amerika, vielleicht andere israelitische Länder. Alles dies ist wichtig zu begreifen, worum es hier geht. In dieser Tempel wird total verschmutzt werden und er muss dann gereinigt werden. Und das wird dann auch im Buch Hesekiel nachher dann beschrieben. Wir lesen im Buch Daniel, Kapitel 11, die Verse 31 bis 39. Und ich möchte das kurz hier einmal ausdrucksweise aus der Lutherbibel 1984 vorlesen. Dass der König des Nordens, und er wird in der Bibel ebenfalls als das Tier bezeichnet. Das Tier kann sich auf den König des Nordens beziehen. Es kann sich auch auf, wie wir noch sehen werden, den König von Assyrien beziehen. Aber hier geht es jetzt um den König des Nordens. Der wird die täglichen Opfer abschaffen, ein Groll der Verwüstung aufstellen. Und dann heißt es, er wird sich überheben und groß tun gegen alles, was Gott ist. Und gegen den Gott aller Götter wird er Ungeheuerliches reden. Auch die Götter seiner Väter wird er nicht achten. Ich lese, wie ich sagte, aus der Lutherbibel 84. Er wird weder den Lieblingsgott der Frauen noch einen anderen Gott achten, denn er wird sich über alles erheben. Dagegen wird er den Gott der Festungen verehren, den Gott, von dem seine Väter nichts gewusst haben, wird er ehren mit Gold und Silber. Und er wird die starken Festungen dem fremden Gott unterstellen, denen, die ihn erwählen, wird er große Ehre antun und sie zu Herren machen. So, nun diese Stellen, vordergründig, beziehen sich auf Antiochos Epiphanes. Jedenfalls einige Kommentare sehen das so. Und er hat in der Tat einige dieser Beschreibungen erfüllt, aber keineswegs alle. Keineswegs alle. Und so schreibt die Ryrie Study Bible, dass der Umfang dieses Abschnittes ebenfalls Bezug nimmt auf einige Details aus den letzten Tagen Israels. Und die New Bible Commentary Revised Ausgabe fügt hinzu. Antiochos, der die alttestamentliche Kirche kurz vor der ersten Ankunft Christi verfolgte, wird als der typische, die schreiben jetzt Antichrist, gemeint ist das Tier, angesehen, der die Kirche vor dem zweiten Kommen Christi verfolgen wird. Vers 36 sagt, dass der König sich überheben und groß tun wird gegen alles, was Gott ist. Eine Beschreibung, die nicht ganz auf Antiochos zutreffen kann. Ebenfalls ist es schwierig zu sehen, warum Antiochos die Götter seiner Väter nicht achten wird. Das passt einfach nicht, wenn man sich das auf Antiochos beziehen will, aber es passt sehr gut, wenn man es auf das Tier, was noch kommen wird, das sich noch manifestieren wird, das sich noch zeigen wird, beziehen will. Schauen Sie, dieses Tier, das wird eine Weile einen fremden Gott anbeten, in der Tat. Und damit ist der falsche Prophet gemeint, von dem ich eben sprach. Der wird in 2. Thessaloniker Kapitel 2 beschrieben, als der Mensch der Bosheit, der sich in den Tempel Gottes sitzt, vorgibt, Gott zu sein. Scheinbar wird das Tier für eine gewisse Zeit das auch so sehen und den dann anbeten. Ein fremder Gott. Wir sehen, dass der Gräuel der Verwüstung an einem heiligen Platz aufgerichtet wird. Und das kann sich ebenfalls mit auf den falschen Propheten beziehen. Der ist jetzt im Gottes Tempel, der kippt von sich vor, Gott zu sein. Mehr als eine Verwüstung kann man sich da kaum gar nicht vorstellen. Mehr als ein Gräuel, der natürlich auch alles verwüstet, alles zunichte macht, was mit Gott in Verbindung steht, zumindest zunichte machen will. Und er wird dafür verantwortlich sein, scheinbar, das Tier zu überreden, den Nahen Osten und Jerusalem militärisch einzunehmen und auch zu verwüsten und die Aufstellung eines großen Standbildes des Tieres zu veranlassen. Und wir lesen Offenbarung Kapitel 13, das können Sie sich auch wiederum nachher durchlesen, die Verse 14 bis 15, dass dieses Standbild die Macht erhält, zu reden und die Tötung von Christen zu fordern. Ein merkwürdiges Standbild. Und so wird das Tier auch einen Gott der Festung ehren, denn dieser Gott der Festung ist ein, in Anführungszeichen, Gott, der den Krieg fordert, der den Krieg wünscht. Er wird diesen Gott reich machen. Er wird die katholische Kirche und diesen falschen Propheten reich machen. Noch reicher, als sie bereits jetzt schon ist. Seine Väter kannten diesen Gott nicht. Den gab es ja noch nicht damals. Der falsche Prophet wird hier erst zusammen mit dem Tier sich erheben, wenn die Zeit gekommen ist. Nun, wir hatten noch eine weitere Aussage gelesen. Und zwar ist es so, dass dieses Tier, dieser König des Nordens, den Lieblingsgott der Frauen nicht achten wird. Das lasen wir in Daniel 11 und Vers 37. Nun, die Lutherbibel von 64, die schreibt, dass er Frauenliebe nicht achten wird. Mit anderen Worten, es ist ihm egal, ob er von Frauen geliebt wird oder nicht, dass er überhaupt keine Liebe für Frauen haben wird. Dies könnte darauf hindeuten, dass er eine andere sexuelle Präferenz haben wird. Der Kommentar von Henry spricht davon, dass hier unnatürliches oder unnatürliche Lust angesprochen wird. Es gibt keine Andeutungen, dass Antiochos homosexuell war, noch dass er irgendwelche illegalen Affären mit anderen Frauen hatte oder dass er nicht heiraten wollte. In der Tat war Antiochos verheiratet. Aber das Tier könnte in der Tat homosexuell sein. Nun, die Schlachterbibel schreibt, diese Stelle könnte andeuten, dass der Antichrist, wiederum das Tier, homosexuell ist, aber mit Sicherheit meint es, dass er kein normales Interesse an Frauen besitzt. So zum Beispiel jemand, der im Zölibat lebt. Nun, das muss nicht so klar sein. Wir kennen auch politische Führer der Vergangenheit, auch Cäsaren im Römischen Reich, die waren homosexuell, aber die waren verheiratet, hatten so auch Kinder. Und das wurde dann nicht so recht klar, bis später man das erkennen konnte, dass diese Persönlichkeit homosexuell war. Nun, Daniel Kapitel 8, die Verse 13 bis 14, die spricht auch eine sehr interessante Situation an. Daniel Kapitel 8, die Verse 13 und 14. Da heißt es, ich hörte aber den Heiligen reden und ein anderer Heiliger sprach zu dem, der da redete, wie lange gilt das Gesicht vom täglichen Opfer, vom verwüstenden Frevel und dass das Heiligtum und Heer ausgeliefert und zertreten werden. Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder sein Recht erhalten. Die Revised English Bible übersetzt die Stellen wie folgt. Wie lange wird die Zeit dieser Vision andauern? Wie lange wird das regelmäßige Opfer unterdrückt und Gottlosigkeit und Verwüstung verursachen? Wie lange wird das Heilige und das Schönste aller Länder dem Zertreten preisgegeben werden? Die Antwort kam: 2300 Abende und Morgen, dann wird das Heilige wiederhergestellt sein. Die New Jerusalem Bible schreibt: Wie lange soll diese Vision dauern, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind? Dann werden im Heiligtum seine Rechte wiederhergestellt. Die New International Version schreibt: Wie lange wird es dauern, bis sich die Vision erfüllt? Die Vision über das tägliche Opfer, die Rebellion, die Verwüstung verursacht und die Übergabe des Heiligtums und des Heeres, das mit Füßen getreten wird. Er sagte zu mir: Es wird 2300 Abende und Morgen dauern, dann wird das Heiligtum neu geweiht. Also, 2300 Abende und Morgen sollten vergehen, bevor das Heiligtum gereinigt oder wiederhergestellt werden würde. Während dieser Zeitspanne würden die täglichen Opfergaben unterdrückt, der Gold der Verwüstung würde erscheinen und das Heiligtum oder der Tempel würden niedergetreten oder mit Füßen getreten werden. Der Sonsino-Kommentar gibt nun an, dass sich die 2300 Abende und Morgen auf die Anzahl von Opfergaben beziehen, die normalerweise zweimal täglich gemacht und dann weggelassen werden. Mit anderen Worten, eine Gesamtdauer von 1150 Tagen wird hier angesprochen. Der Broadman Bible Commentary stimmt dem zu und schreibt: Die Zeit wird mit 2300 Abenden und Morgen angegeben. Diese Opfer würden 1150 Tage lang unterdrückt werden. Nur so als allgemeiner Hinweis jetzt, wenn Sie eine Schlachterbibel haben und dann Kommentare dazu, die geben eine total verrückte Erklärung ab hier. Danach würde diese Zeitspanne 6 1/3 Jahre dauern. Das ist also totaler Blödsinn. Nein, es geht darum, dass es in der Tat 1150 Tage sein werden, während der die täglichen Opfer unterdrückt sein werden. Nun, interessant ist jetzt aber, wenn Sie sich zum Beispiel Daniel 12 und Vers 7 anschauen. Daniel 12 und Vers 7. Das hatten wir eben gelesen. Aber es geht hier darum, es würde eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit wären. Und wenn der ein Ende hat, der die Macht des heiligen Volkes zerschlägt, dann soll dies alles geschehen. Das ist also mehr offensichtlich als nur 1150 Tage. Und dann auch in den Versen 11 bis 12, wo es heißt: Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuelbett der Verwüstung aufgestellt wird, oder dieser verwüstende Gräuel, sind es 1290 Tage. Und dann heißt es wohl dem, der da wartet und erreicht, 1335 Tage. Nun, ich will es gleich sagen, wir wissen nicht und niemand weiß. Das kann ich dogmatisch sagen. Niemand weiß genau, was diese drei Zahlen bedeuten. Oder wenn man die 1150 Tage hinzunimmt, wie diese vier Zahlen zueinander stehen. Einige gehen davon aus, dass alle Tage mit der Wiederkunft Christi enden. Man hat also jetzt einen Zeitpunkt fixiert. Man sagt, okay, da kommt jetzt Christus zurück. Dann rechnet man zurück. Man rechnet zurück von dem angenommenen Tag der Wiederkunft Christi. Andere sagen, nee, das kann ja gar nicht sein. Das ist ein totaler Widerspruch zwischen der Zeitspanne von 1150 Tagen und 1260 oder 1290 Tagen. Und die sagen, nein, man muss vorwärts zählen. Man beginnt mit den Ereignissen vor der Wiederkunft Christi und insbesondere dem Beginn der großen Trübsal von 3,5 Jahren. Und dann fährt man fort mit Ereignissen, die dann nach der Wiederkunft Christi stattfinden würden, um diese Zahl 1335 Tage zu erreichen oder 1290 Tage. Aber schauen Sie, alle diese Szenarien haben Probleme. Und wir haben einiges hierüber auch geschrieben. Sie haben Probleme, sie passen nicht zusammen, unabhängig davon, dass ja der Zeitpunkt der Wiederkunft Christi ja total unbekannt ist. Man kann also gar nicht zurückrechnen oder vorrechnen. Man weiß ja überhaupt gar nicht, wann der Zeitpunkt stattfindet. Der kann ja auch sich verzögern. Der kann ja auch beschleunigt werden, wie wir im Petrusbrief lesen. Es ist Gott der Vater, der diesen Zeitpunkt bestimmt. Selbst der Sohn kennt ihn nicht. Also diese Erklärungen, die geben wenig dafür her, was damit gemeint ist. Und ich denke, dass Gott mit der Zeit, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, uns zeigen wird, wie dies zu verstehen ist. Heute geben viele an, sie wissen genau, wie es zu verstehen ist. Und jede einzelne Erklärung hat seine Probleme. Aber jetzt gehen wir mal ein wenig auf das ein, was wir in Daniel 11 und die Verse 22 und 23 gelesen haben. Denn es geht nicht nur um Antiochos. Es geht auch um eine endzeitliche Prophezeiung. Lesen wir es noch einmal. Und heranflutende Heere werden von ihm hinweggeschwemmt und vernichtet werden, dazu auch der Fürst des Bundes. Denn nachdem er sich mit ihm angefreundet hat, wird er listig handeln und heraufziehen und mit wenigen Leuten Macht gewinnen. Wo es heißt, er wird unerwartet kommen, in Vers 21 und dann in Vers 24 wird auch wiederum gesagt, er wird unerwartet in die besten Städte des Landes einfallen. Das kann auch anders übersetzt werden. Die Schlachterbibel schreibt, er wird unversehens kommen. Die King James Bibel schreibt, er wird in friedlicher Weise kommen. Die Elberfelder-Bibel schreibt, wörtlich heißt es, er wird in Sorglosigkeit mitten im Frieden kommen. Also, er wird kommen, scheinbar, unerwartet, aber auch unversehens, aber auch zu einer Zeit des Friedens. Nicht unbedingt zu einer Zeit des Krieges, wo man sagt, oh, man muss jetzt ihm die Macht geben, da ist nämlich jetzt Krieg. Vielleicht wird das gar nicht so kommen. Vor allen Dingen, wenn dies eine duale Prophezeiung ist. Was ist mit dem Fürst des Bundes gemeint? Nun, damals bezog sich der Fürst des Bundes auf den Hohepriester oder die Fürsten, die mit diesem Antiochus einen Friedensbund geschlossen hatten. Und wir lesen auch, dass im Anfang Antiochus nur wenige Soldaten benutzte, scheinbar um keinen Verdacht zu erregen. Auf den Friedensbund kommen wir gleich noch zu sprechen, aber wie sieht es mit den Soldaten aus? Könnte es sein, dass so im Anfang die europäische Armee gar nicht so groß sein wird? Und ganz besonders könnte das für die deutsche Armee gelten. In Daniel 11, die Verse 44 und 45, lesen wir dann letztendlich, dass er durch Gerüchte erschreckt werden wird aus Osten und Norden. Und er wird mit großem Grimm ausziehen, um viele zu vertilgen und zu verderben. Und er wird seine prächtigen Zelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem herrlichen heiligen Berg. Aber es wird mit ihm ein Ende nehmen und niemand wird ihm helfen. Natürlich, er wird in den feurigen Pfuhl geworfen werden von Christus. Aber dieser endzeitliche König des Nordens, dieses Tier, wird mit großem Grimm handeln. Warum? Weil Satan ihn inspiriert, ihn beeinflusst. Und Satan hat ja diesen gewaltigen Zorn. Das heißt, der hat so einen großen Zorn. Er weiß ja, dass ein Ende kommen wird. Das Ende seiner Herrschaft. Er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Wiederum sehen wir hier, es ist Satan, der hinter dem allen steckt. Nun, dieses Tier, das wird auch in anderen Bibelstellen beschrieben, wie zum Beispiel in Hosea, Kapitel 5 und in Vers 13. Eine sehr interessante Stelle hier, da heißt es, als Ephraim seine Krankheit sah und Juda sein Geschwür, da zog Ephraim hin nach Assur und einige ergänzen hier auch, wie ich noch zeigen werde, und auch Juda, beide, die schickten hin nach Assur und schickten zum Großkönig. Aber der kann euch nicht heilen, noch euer Geschwür entfernen. Großkönig, eine Übersetzung des hebräischen Wortes Jareb. Und einige hatten das auch ganz besonders mit Jareb beibehalten und weitergegeben. Also die schickten zu diesem König Jareb von Assyrien. Nun, es gab niemals einen König Jareb in Assyrien, soweit wir es wissen, in der Vergangenheit. Aber in der Zukunft wird es ihn geben. Es ist kein anderer als das Tier. Das endzeitliche Tier, der endzeitliche König des Nordens. Der wird eben auch König Jareb genannt. Und Jareb bedeutet so viel wie ein Kämpfer, jemand, der streitsüchtig ist. Und er wird ebenfalls beschrieben, wir kommen nachher noch auf weitere Stellen im Buch Hosea zurück, aber er wird ebenfalls beschrieben im Buch Jesaja. Jesaja Kapitel 10 und die Verse 5 bis 7. Jesaja 10, die Verse 5 bis 7. Da heißt es, wehe Assur, der Rute meines Zornes und dem Strecken meines Grimmes. Ich sende ihn wieder ein gottloses Volk und gebe ihm Befehl, wieder das Volk, dem ich zürne, dass er es beraube und ausplündere, und es zertrete wie Dreck auf der Gasse. Er meint's nicht so, sein Herz denkt nicht so, sondern sein Sinn steht danach, zu vertilgen und auszurotten nicht wenige Völker. Nun, wenn Sie weiterlesen, dann finden Sie, dass dies eine Beschreibung ist für den König von Assyrien. Das ergibt sich nämlich aus Vers 12. Darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Also wir sehen hier Folgendes. Wir sehen hier, dass dieser König von Assyrien, dieser König Jareb, kein anderer ist als das Tier, als der König des Nordens. Denn Gott benutzt diese Persönlichkeit, um den Krieg gegen die Nachfahren des Hauses Israel und Juda zu beginnen und sie zu besiegen und in die Gefangenschaft zu führen. Dieser König besitzt ein arrogantes Herz. Er hat den Wunsch, andere zu vernichten. Halten wir dies fest. Wie auch im Buch Offenbarung das Wort Tier sich auf den endzeitlichen Führer beziehen kann und auf die gesamte Machtkonstellation, so auch hier. Das Wort Assyrien oder Assur kann sich eben auf die gesamte Macht beziehen. Die Assyrer heute sind Nachfahren, oder vielmehr so, die modernen Deutschen heute sind Nachfahren der alten Assyrer, die Deutschen und die Österreicher. Es kann sich eben aber auch auf den endzeitlichen Führer von Assyrien beziehen. In Jesaja 14, die Verse 24 bis 25, wird mehr gesagt über diesen endzeitlichen Führer, über dieses Tier. Jesaja 14, die Verse 24 und 25. Der Herr Zebaoth hat geschworen, wie ich es erdacht habe, so ist es geschehen. Und was ich beschlossen habe, das kommt zustande, dass ich Assur zerschlage in meinem Lande und zertrete auf meinen Bergen, damit sein Joch, das Joch der Gefangenschaft, von ihnen genommen werde, den Israeliten, und seine Last von ihrem Halse weiche. Das heißt hier, dass Assyrien die Nation von Israel und Juda versklaven wird. Dann Jesaja Kapitel 30. Jesaja Kapitel 30, die Verse 30 bis 33. Und der Herr wird seine herrliche Stimme erschallen lassen, und man wird sehen, wie sein Arm herniederfährt, mit zornigem Drohen und mit Flammen verzehrenden Feuers, mit Wolkenbruch und Hagelschlag. Da wird Assur erschrecken vor der Stimme des Herrn, der ihn schlägt mit dem Stock. Und jeder Schlag der Zuchtrute, die der Herr auf ihn niedersausen lässt, geschieht unter Pauken und Zitterspiel, und er kämpft mit Assur, wie man im Tanz ein Opfer schwingt. Denn die Feuergrube ist längst hergerichtet, ja, sie ist auch dem König bereitet. Jetzt geht es um den König von Assyrien, um König Jareb, das Tier, König des Nordens. Tief und weit genug. Der Scheiterhaufen darin hat Feuer und Holz die Menge. Der Odem des Herrn wird ihn anzünden wie ein Schwefelstrom. Natürlich, er wird in den feurigen Pfuhl geworfen werden, wenn Christus zurückkommt. Auch in Jesaja 31, die Verse 8 und 9. Assur soll fallen durch Schwert, doch nicht durch das eines Mannes. Wiederum, es ist Christus, der ihn töten wird. Und ein Schwert soll ihn verzehren, doch nicht das eines Menschen. Das Schwert, das Wort Gottes, nicht wahr, das uns richtet. Und Assur wird vor dem Schwert fliehen, und seine junge Mannschaft wird Frondienste leisten müssen, und so weiter und so fort. Sein Fels wird vor Furcht weichen, seine Fürsten werden erschreckt, das Banner verlassen, spricht der Herr, der zu Zion ein Feuer und zu Jerusalem einen Glutofen hat. Also auch hier, der König von Assyrien hat Fürsten, er arbeitet nicht alleine. Also dieses Tier wird von assyrischer Abstammung sein. Und wie ich sagte, die neuzeitlichen Assyrer können heute in Deutschland und Österreich gefunden werden. Und Sie können das in unseren Broschüren über Deutschland in der Prophezeiung, Europa in der Prophezeiung nachlesen, auch in anderen Broschüren. Es gibt eine weitere Stelle, auf die ich kurz eingehen möchte, und die findet sich im Buch Habakuk. Habakuk Kapitel 1. Und da lesen wir, zunächst einmal lese ich wiederum aus der revidierten Lutherbibel 2017. Alsdann brausen sie dahin wie ein Sturm und jagen weiter, so machen sie ihre Kraft zu ihrem Gott. Es geht hier um die modernen Chaldäer, die damaligen Anführer des damaligen babylonischen Reiches sozusagen. Aber das ist nicht so gut übersetzt. Es geht hier mehr um eine Einstellung, die sich bei dem Tier dann verändern wird. Die neue King James Bibel übersetzt: Dann ändert sich seine Gesinnung, wörtlich sein Geist, und er sündigt. Nun, diese Formulierung könnte eine Bezugnahme bedeuten auf seine Besessenheit. Wir wissen, dass das Tier besessen sein wird. Das Buch der Offenbarung zeigt uns dies. Aber Barron's Notes on the Bible sagt uns, es könnte die unsichtbare Präsenz eines Geistes beschreiben, eines Dämonen, Wir finden eine Parallelstelle im Buch Hiob, Kapitel 4 und Vers 15. In der Stelle wird von dem Vorüberfahren gesprochen. Das ist das gleiche Wort, was hier in Habakuk gebraucht wird. Und wir wissen, wie ich sagte, aus Offenbarung 16, die Verse 13 bis 14, dass das Tier dämonisch besessen sein wird, vielleicht sogar von Satan selbst. Aber hier, diese Stelle in Habakuk, scheint darauf hinzudeuten, dass die völlige Besitzergreifung, die Besessenheit, erst dann stattfinden wird, wenn er seine Autorität und seine Macht von diesen 10 Nationen oder Nationengruppen erhalten wird, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Das könnte so ähnlich sein wie bei Hitler. Keine Frage, dass Hitler bereits vor seiner Machtergreifung dämonisch inspiriert war. Aber seine Besessenheit, von der ich ausgehe, dass er in der Tat besessen war, die fand dann erst statt, als er an die Macht gekommen ist. Und dann wird sich seine Gesinnung ändern, heißt es hier. Also zunächst wird es nicht so ganz klar sein, wie er denkt, was er vorhat, wie er voranschreiten will. Und dann lesen wir natürlich in Offenbarung Kapitel 17, dass das Tier in Zusammenarbeit handeln wird mit 10 Nationen oder Nationengruppen, dem sogenannten Kern Europa, diesen kerneuropäischen Staaten. Man spricht ja auch bereits von dem Europa der 2 Geschwindigkeiten. Offenbarung 17, die Verse 12 bis 13. Die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige. Es sind Könige oder auch Königreiche, beides ist möglich, die ihr Reich noch nicht empfangen haben. Diese Vision, die hier Johannes sieht. Aber wie Könige werden sie für eine Stunde, also eine kurze Zeit, für eine Stunde Macht empfangen, zusammen mit dem Tier. Und diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und ihre Macht dem Tier. Und die werden sogar dann gegen das Lamm kämpfen. Und in Vers 17, das Lamm natürlich, Bezeichnung für Jesus Christus, denn Gott hat es ihnen ins Herz gegeben, nach seinem Sinn zu handeln und eines Sinnes zu werden und ihr Reich dem Tier zu geben, bis vollendet werden die Worte Gottes. Schauen Sie, es geht darum, dass hier eine Machtübernahme stattfindet und das Tier zusammen mit dem religiösen Führer, diesem falschen Propheten, die werden zusammenarbeiten und die Kraft, die Macht, das Reich wird das Tier von diesen 10 Nationengruppen erlangen. Die werden ihm das geben, wie wir gesehen hatten. Möglicherweise durch Schmeicheleien wird es geschehen. Ich möchte Hosea Kapitel 5 jetzt vorlesen aus der Lutherbibel 84, die Verse 9 bis 14. Und da heißt es wie folgt. Ephraim, eine Bezeichnung hauptsächlich im Hinblick auf das moderne Großbritannien. Ephraim soll zur Wüste werden zur Zeit, wenn ich sie strafen werde. Davor habe ich die Stämme Israels treulich gewarnt. Davor warnen wir in Gottes Kirche heute. Die Oberen von Juda, also die modernen Juden, sind denen gleich, die die Grenze verrücken. Darum will ich meinen Zorn über sie ausschütten wie Wasser. Ephraim leidet Gewalt, zertreten ist das Recht, denn es gefiel ihm, dem Nichtigen nachzulaufen. Ich bin für Ephraim wie eine Motte und für das Haus Juda wie eine Made. Als aber Ephraim seine Krankheit und Juda seine Wunde fühlte, da zog Ephraim hin nach Assur und wie es heißen sollte, wie die Mengebibel es bringt, und Juda schickte zum König Jareb, also diesem Streiter, diesem streitsüchtigen Burschen. Aber der kann euch auch nicht helfen, noch eure Wunde heilen. Denn ich bin für Ephraim wie ein Löwe und das Haus Juda wie ein junger Löwe. Ich zerreiße und gehe davon aus und gehe davon. Ich schleppe sie weg und niemand kann sie retten. Das Schicksal von Ephraim, dem Vereinigten Königreich, ist besiegelt. Wir sehen es jetzt ja bereits schon. Wir sehen jetzt ja bereits schon, was geschieht. Und Hosea Kapitel 7, die Verse 8 bis 9 und 11 bis 12 gehen auch weiterhin darauf ein. Und diese Stelle vergleicht die Größe des ehemaligen britischen Weltreiches mit den heutigen britischen Inseln. Und man muss vor Überraschung und Erstaunen feststellen, wie akkurat heute bereits schon diese Betrachtungen sind. Lesen wir sie in der Lutherbibel 84, Hosea 7, die Verse 8 bis 9 und 11 bis 12. Ephraim mengt sich unter die Völker. Ephraim ist wie ein Kuchen, den niemand umwendet. Fremde fressen seine Kraft, doch er will es nicht merken. Seine Haare sind schon grau geworden, doch er will es nicht merken. Nein, er leugnet das. Er leugnet die Tatsache, dass er keine Weltmacht mehr ist. Die ehemalige Größe ist vergangen. Ephraim, mit anderen Worten, das Königreich, das Vereinigte Königreich von England, geht dem Untergang entgegen. Es heißt, denn Ephraim ist wie eine törichte Taube, die sich leicht locken lässt. Jetzt rufen sie Ägypten an, dann laufen sie nach Assur. Aber indem sie hin und her laufen, will ich mein Netz über sie werfen und sie herunterholen, die Vögel unter dem Himmel. Ich will sie strafen, wie es ihrer Gemeinde verkündet ist. Es wurde Ephraim verkündet, es wird heute verkündet. Es wird geschehen. Und dann noch eine weitere Stelle, in Hosea Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Und auch die aus der Lutherbibel 84 möchte ich die vorlesen. In Ephraim ist allenthalben Lüge wider mich und im Hause Israel falscher Gottesdienst. Und wie es jetzt richtig heißen soll und wie es auch in der Lutherbibel 84 richtig übersetzt ist, aber auch Juda hält nicht fest an Gott. Einige Übersetzungen haben hier, die halten noch fest an Gott. Nein, nein, hält nicht fest an Gott und an dem Heiligen, der treu ist. Ephraim weidet Wind, läuft dem Ostwind nach und täglich mehrt es die Lüge und Gewalttat. Sie schließen mit Assur einen Bund und bringen Öl nach Ägypten. Darum wird der Herr mit Juda rechten, er wird Jakob heimsuchen. Schauen Sie, ein Bund wird geschlossen werden. Ist möglicherweise ja bereits auch geschlossen worden, wenn man daran denkt, dass ja gewisse Situationen stattgefunden haben und stattfinden zwischen Großbritannien und gerade auch Deutschland. Wenn hier von Assur die Rede ist, muss das jetzt nicht unbedingt der König von Assur sein, der hier angesprochen wird. Es kann auch um das deutsche Land gehen. Es gibt eine weitere Stelle, auf die ich hinweisen möchte. In Psalm 83, die Verse 5 bis 9. Denn hier wird auch ein multiliberales oder laterales Abkommen, nicht so sehr liberal, aber lateral, vieler Völker beschrieben, die sich aber jetzt gegen Israel richten werden. Und zwar geht es nicht nur um die Juden, wie ich meine, sondern auch um die Nachfahren des Hauses Israel. Und ich möchte das auch kurz vorlesen im Psalm 83, die Verse 5 bis 9, wiederum aus der Lutherbibel 84. Wohl ansprechen sie, lasst sie uns ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israels nicht mehr gedacht werde. Denn sie sind miteinander eins geworden, haben einen Bund wider dich gemacht, die in den Zelten von Edom, Türkei, und Ismael, Saudi-Arabien, Moab, Teil Jordaniens, könnte sich auch auf Westirak beziehen, die Hagariter, das war ursprünglich eine Gruppe von viehzüchtenden Nomaden, Gebal, ursprünglich eine Stadt in Phönizien, könnte heute sich vielleicht um Libanon handeln, Ammon, Jordanien, und Amalek, vielleicht moderne Bezeichnung für die PLO, die Philister, die modernen Palästinenser vom Gazastreifen, mit denen von Tyros, ehemals eine Stadt der Phönizier, heute vielleicht in Beziehung und Bezeichnung für Rom, Italien, das politische babylonische Reich. Und auch Assur hat sich zu ihnen geschlagen. Sie helfen den Söhnen Lot, wiederum Jordanien. Welche Völkerschaften werden wir hier hauptsächlich erblicken? Wer wird hier ganz besonders genannt? Türkei, Saudi-Arabien und immer und immer und immer wieder Jordanien. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, dann bedeutet dies, und schauen wir uns noch einmal an, Jesaja Kapitel 10 und Vers 11, um das dann biblisch auch zu begründen, was ich jetzt sagen möchte. Jesaja 10 und Vers 11. Es ging ja hier um den König von Assyrien, diesem Burschen da, der ausgeht um Rauben und Plündern. Und er sagt jetzt Folgendes in Vers 11. Sollte ich nicht Jerusalem tun und seinen Götzen, wie ich Samaria und seinen Götzenbildern getan habe? Samaria, die Hauptstadt des Nordreiches, des Hauses Israel. Und dann natürlich hier Jerusalem, die Hauptstadt des Südreiches. Aber was wird hier gesagt? Es wird gesagt, dass zunächst einmal scheinbar ein Angriff auf das Haus Israel stattfindet. Amerika, Großbritannien. Und es wird in anderen Stellen der Bibel klar und deutlich gesagt, die großen Städte, die werden alle zerstört werden von Amerika, von Großbritannien. Und danach wird dann scheinbar der Angriff auf Juda stattfinden, denn der König sagt ja, soll ich nicht Juda das tun, was ich bereits den Samaria, also dem Hause Israel, getan habe? Und wir wissen auch, dass Juda nicht total zerstört werden wird, denn es wird ja auch einen Tempel dort geben. Ja, Mann der Sünde wird dort sein. In Hosea Kapitel 5 und Vers 5 möchte ich das aus der neuen Lutherbibel 2009 jetzt vorlesen. Hosea Kapitel 5 und Vers 5. Da heißt es, der Hochmut Israels spricht gegen sie. Und darum werden beide, Israel und Juda, oder vielmehr Israel und Ephraim, wegen ihrer Schuld fallen. Und Juda wird mit ihnen fallen. Ja, es wird dazu kommen, dass auch Juda mit ihnen fallen wird. Aber es muss nicht unbedingt genau am gleichen Tag geschehen. Es gibt da scheinbar durchaus hier eine Zeitabfolge. Denn auch in Hosea Kapitel 12 und Vers 2, das hatten wir eben schon gelesen, da heißt es ja auch, sie schließen einen Bund mit Assur. Also zunächst einmal kommt dieser Bund. Und dann kommt es zu der Zerstörung. Wie ich sagte, dieser Bund nicht unbedingt muss das mit König Jareb geschehen. Das kann auch mit Assyrien, dem Land, geschehen. Aber in Hosea Kapitel 5 und Vers 13, da hieß es ja, sie schickten zum König, diesem König Jareb von Assyrien. Aber der kann euch nicht helfen. Nun, das bedeutet, dass dieser König Jareb scheinbar bereits vor der großen Trübsal existieren muss. Es ist ja die große Trübsal, die durch das Tier mehr oder weniger eingeleitet wird. Aber hier geht es scheinbar um etwas, was bereits vorher geschehen ist und geschehen wird, die sich an den König Jareb wenden, sowohl das Haus Israel als auch das Haus Juda, aber der kann euch nicht helfen, wie es heißt. Und dieser Vertrag zwischen Assur und den arabischen Ländern, weil wir das eben in Psalm 83 gelesen haben, der muss nicht unbedingt jetzt mit dem König Jareb abgeschlossen werden. Der kann ja auch bereits von vorher mit Deutschland stattfinden und den Palästinensern und all den anderen arabischen Ländern. Kann natürlich auch sein, dass er unter König Jareb dann abgeschlossen wird. Dann würde man diese Intrigen sehen, diese Heuchelei, diese Zwiespältigkeit. Hat einmal einen Bund mit Juda geschlossen, Israel, und einen Bund schließt er dann mit den arabischen Staaten gegen Israel. Aber dies könnte alles bereits vor der großen Trübsal geschehen, das ist mein Punkt. Das heißt, dann hätte König Jareb auch vorher bereits eine gewisse führende politische Funktion, zumindest in deutschsprachigen Ländern. Aber seine eigentliche Herrschaft kommt erst, wenn er zusammen mit den 10-Staaten-Bund an die Macht kommt. Denn was hatten wir gelesen? Das Tier wird ja von denen ihre Macht erhalten. Schauen wir uns dies noch einmal an in Offenbarung Kapitel 17. Offenbarung 17 und Vers 12. Die 10 Könige, oder vielmehr die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben, aber wie Könige werden sie für eine Stunde, also eine kurze Zeit, Macht empfangen, zusammen mit dem Tier. Zusammen mit dem Tier. Die werden beide zum gleichen Zeitpunkt diese Macht haben. Und dann heißt es in Vers 10, in Offenbarung 17, 5 sind gefallen, einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen, also zu dem Zeitpunkt, als jetzt Johannes diese Vision hat. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Dieser letzte König, das Tier. Eine kleine Zeit. Auf jeden Fall 3,5 Jahre, aber möglicherweise auch länger. Das kann durchaus der Fall sein. Der Punkt ist, er wird die Macht zusammen mit diesen 10 Nationen erhalten. Denn dann heißt es ja, werden sie ihr Reich dem Tier übergeben, diese Herrschaft. Die Frage, die sich dann vielleicht stellen mag, ja, wird das Tier dann an die Macht kommen oder vielleicht noch nicht so an die Macht, wie es hier in Offenbarung 17 beschrieben wird, aber an eine gewisse Herrschaftsposition, vielleicht in Deutschland, vielleicht in Österreich, und wird dann zunächst einmal mithelfen, eine wirtschaftliche Macht aufzubauen von Europa, und das kann natürlich lange dauern, bis dann halt die große Trübsal beginnt. Das denke ich nicht. Ich denke, die wirtschaftliche Macht Europas besteht ja bereits heute schon. Wie Sie vielleicht wissen, ist Europa eigentlich die, wenn nicht zumindest eine der wirtschaftlichsten Mächte in der ganzen Welt. Bereits jetzt schon, heute schon. Babylon wird ja als ein System beschrieben, auch als ein wirtschaftliches System, das ja schon seit langer Zeit existiert. In Offenbarung 17 wird ja, oder Offenbarung 18 wird es als eine wirtschaftliche Macht beschrieben, die schon seit langer Zeit existiert. Und diese letzte Wiederauferstehung des Römischen Reiches in Europa ist ja auch wiederum eine wirtschaftliche Macht, wird noch zu einer großen militärischen Macht werden. Aber sie existiert ja bereits. Also es muss nicht so sein, dass das Tier erst kommen muss, um dann eine wirtschaftliche Macht zu etablieren. Die gibt es ja bereits jetzt schon. Von daher, Sie können sich das nachher in Offenbarung 18 durchlesen. In Vers 8, in Vers 10, in Vers 17 und in Vers 19, da heißt es, dass Babylons Plagen, also jetzt diese wirtschaftliche, politische, dann auch militärische und auch religiöse Macht, die wird an einem Tage geplagt werden und in einer Stunde zerstört werden. Also eine sehr, sehr kurze Zeit, wenn Christus zurückkommt, um diesem Übel Abhilfe zu schaffen. Mit anderen Worten, die Herrschaft des Tieres ist nahe herbeigekommen. Wir wissen natürlich noch nicht genau, wann er sich etablieren wird. Es ist durchaus denkbar, dass er bereits vorher schon eine tragende Funktion haben wird, bevor er wirklich an die Macht kommt, die ihm diese 10 Nationen und Nationengruppen geben werden. Die Bibel sagt uns auch, dass diejenigen, die von Gottes Geist erleuchtet sind, die im Buch des Lebens geschrieben stehen, die werden dann wissen, wer das Tier ist. Andere werden es nicht erkennen, sie werden dem Tier folgen, ihm huldigen, ihn anbeten, möglicherweise zusammen mit dem falschen Propheten, beide anbeten, meinen, das seien vielleicht sogar, wenn sie etwas von den zwei Zeugen wissen, das seien vielleicht die zwei Zeugen. Und in Wirklichkeit werden sie natürlich an die verfolgen, die in der Wahrheit die zwei Zeugen sind. Also wir müssen wachen, wir müssen aufpassen auf das, was geschehen wird. Es sind in meinen Augen sehr interessante Prophezeiungen, die die Bibel uns gegeben hat. Und wir haben ja bereits gesehen, einige sind bereits in Erfüllung gegangen. Andere werden von daher auch natürlich, genauso wie es geschrieben steht, in Erfüllung gehen. Und Gott wird uns den Sinn eröffnen, damit wir noch besser verstehen können, was die Zukunft für uns alle bringt. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.